Gut, dann geht's jetzt los. Herzlich willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Und zwar mit Ruth.
Und mit Florian.
Hallo. Wir sind bei Folge 111. Schnapszahl. Hast du einen Schnaps neben dir stehen?
Na leider. Naja, mit dem Schnaps. Na. Ja. Gut, ist noch ein bisschen früh.
Ich wollte gerade sagen, aber wir haben hier gerade irgendwie Mittwoch, mittags bei 30 Grad. Ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um sich jetzt Schnaps reinzustellen.
Ja, aber es ist always 5 o'clock somewhere.
Ja. Naja, können wir noch verschieben, das Schnaps trinken.
Wir müssen sowieso noch Schnaps trinken, Florian, weil wir haben noch nicht deinen Geburtstag gefeiert.
Ja, das stimmt, ja. Das können wir auch noch nachholen.
Alles Gute zum Geburtstag.
Dankeschön. Das ist schon eine Zeit lang her, jetzt, wenn ihr das hört. Es ist auch schon eine Zeit lang her, wenn wir das aufnehmen. Wir sind jetzt irgendwie hier nicht Mitte. Was haben wir jetzt? Das ist jetzt gerade Anfang Juli. Naja, eigentlich fast schon Mitte Juli.
Nein, es ist
gar nicht.
Ende
August.
Juli.
Es ist, oh Gott, ja, nein, das ist alles.
Für uns schlimm. Ist es Ende Juli und für euch ist es Ende August, haben wir es erledigt.
Ja, wir haben jetzt hier zwischen den Urlaubsfolgen, weil du fährst ja demnächst auf Urlaub, dann müssen wir den Urlaub schon machen, eine quasi Live-Folge eingeschoben, die aber auch nicht wirklich live ist, die kommt dann jetzt irgendwie Ende August, aber es ist alles egal. Wir erzählen trotzdem was, trotz Urlaubsreife, die wir alle beide haben.
Hören kann, glaube ich.
Ja, trotz heißer Temperaturen. Aber wir sind trotzdem dabei. Wir müssen gleich mal mit einer großen Ankündigung anfangen. Das ist eigentlich schon längst aktuell, aber wir haben es im Podcast noch nicht erwähnt. Nämlich, wenn es dann wieder kalt draußen wird im November, am 30. November, der kalte, graue Winter, der schon vor der Tür steht, dann könnt ihr euch den kalten, grauen Winter ein bisschen verschönern, wenn ihr nach Darmstadt kommt.
Das ist jetzt gar nicht so naheliegend, oder? Ja, Entschuldigung, Darmstadt.
Der Darmstadt ist nett, da war ich schon ein paar Mal. Und in Darmstadt wird es eine Show von Das Universum geben. Wir werden wieder live auf der Bühne stehen und zwar am 30. November 2024 in der Zentralstation Darmstadt. Das ist ein Theater, das ist nicht, wir gehen da nicht zum Bahnhof und stellen uns dorthin, sondern das ist eine ordentliche Bühne, wo wir hingehen. Da gibt es Sessel und so weiter und Stühle, auf die man sich setzen kann. Und da könnt ihr unsere Live-Podcast-Show euch anschauen. Wenn ihr das wollt, Karten sind erhältlich schon seit einiger Zeit und auch noch einige Zeit, solange bis sie ausverkauft sind. Zumindest, und es wäre sehr cool, wenn es ausverkauft wäre.
Kriegen wir sicher hin, oder?
Dann sind erst viele Leute da und wir verdienen auch was damit und es schadet auch nichts, wenn wir was verdienen, weil dann ja müssen wir nicht uns andere Jobs suchen.
Du bist lustig drauf heute.
Ja, weiß ich nicht, woran das liegt. Ja, aber ich wollte es erwähnen, am 30. November ist das Universum live. Es wird dann auch noch weitere Shows geben, allerdings nicht mehr in diesem Jahr, obwohl nein, einmal noch in diesem Jahr, mindestens einmal noch und zwar am 7. Dezember, glaube ich, in Wiener Neustadt, wenn ich mich richtig erinnere.
So ist es. Ich glaube, am 6. ist es.
Ist der 6. ist es am Nikolaustag. Ich schaue mal den Kalender nach.
Ich kann gar noch mal nachschauen.
Ja, mein Kalender sagt mir gerade
gar nichts. Mal schauen, wer schnell ist.
Ja.
Ah, 6. Ja.
Ich wäre schon schnell gewesen. Ich habe noch den falschen Account gehabt. Das war in der Kalender, da stand nichts drin.
Jetzt lass mich doch auch mal schneller sein als du,
bitte.
Das passiert nicht so oft.
Ja, es ist tatsächlich der 6. Dezember in Wiener Neustadt in der Bibliothek.
Im Zentrum.
Im Zentrum, genau. Also die Zentrale, da könnt ihr nicht verpassen. Genau, auch da wird es eine Podcast-Show geben und die aktuell geplant ist, wird es dann erst wieder im März in Bonn geben.
Ist da auch irgendwas zentral in Bonn? Weil irgendwie, das ist so Zentralstation, Bibliothek im Zentrum. Wir treten jetzt nur mehr in irgendwelchen Zentren von irgendwas auf. Ja? Wir sind das Zentrum eures beobachtbaren Universums.
Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie das Theater in Bonn heißt. Das habe ich jetzt mir gerade nicht aufgeschrieben.
Pass auf, schaffe ich es jetzt zweimal schneller zu sein als du? Es ist der 19. Bonn. Haus der Springmaus.
Haus der Springmaus. Haus der Springmaus.
Haus der Springmaus. Und in Berlin ist es auch irgendwas mit einer Maus, oder?
In Berlin, da treten wir ins Universum nicht auf, aber die Science Busters treten in Berlin auf. Also ich bin in Berlin und zwar am 18. November bei den Wühlmäusen.
Wühlmäuse. Also entweder Zentrum oder Maus.
Ja, wenn ihr ein Theater oder eine Bühne habt, die Zentrum oder Maus im Namen trägt,
dann kommen wir sofort.
Wir nehmen noch andere. Ja, wenn ihr wollt, dass das Universum bei euch auftritt oder macht euch hier Sternengeschichten live bei euch auftritt, dann müsst ihr erstens über eine entsprechende Bühne verfügen oder Leute kennen, die sowas haben. Und dann könnt ihr uns engagieren. Dann kommen wir wieder hin.
Genau, das ist ganz einfach.
Genau, schreibt uns und dann kommen wir gerne dahin. Und die Leute in Darmstadt haben das so gemacht und deswegen kommen wir nach Darmstadt. So einfach kann das gehen.
Genau.
Das wollte ich jetzt am Anfang erwähnen und ich werde es vermutlich bis zum 30. November in jeder Folge erwähnen. Oder solange, bis das ganze Ding ausverkauft ist. Ja, also ihr könnt. Ja,
aber ich glaube, das wird schnell gehen.
Hoffen wir mal.
Und für die Leute, die schon in Herten dabei waren.
Ja.
Kommt nochmal, weil es wird was Neues zu sehen geben, sage ich jetzt mal so.
Genau, ja, ich habe eine coole Idee, was wir machen können, aber die erzähle ich dir dann, wenn wir uns zum Schnaps treffen.
Sehr gut. Das passt zum Schnaps. Bühnenauftritte und Schnaps, die perfekte Kombination.
Ja, genau. Also, der Schnaps kommt auch auf der Bühne vor. Das haben wir bei den Herten geplant, gehabt, aber bleiben lassen aus irgendeinem Grund. Ich habe es dann vergessen, in die Show mit reinzuplanen, aber eigentlich hatten wir eine Nummer drin, wo es unter anderem um Schnaps ging.
Hatten wir da keinen Gin auf der Bühne?
Nein, das war beim allerersten Mal.
Oh, stimmt.
Aber ich hatte eine andere Version mit Schnaps, aber die werde ich dann wieder aufarbeiten. Also ja, kommt in Darmstadt vorbei. Ihr könnt auch wirklich so mal nach Darmstadt kommen. Da ist es recht nett. Ihr könnt auch, da ist die ESA in Darmstadt. Ja, da werden
stimmt.
Die europäischen Satelliten werden von Darmstadt aus kontrolliert. Ist sehr cool. Kann man aber nicht einfach so reinlaufen. Da muss man irgendwie entweder wen kennen dort oder irgendwie zu irgendwelchen Events dort sein. Aber wenn es sowas gibt, ist es sehr cool.
Glaubst du, wir dürfen einfach so reinlaufen? Wahrscheinlich
nein,
nicht.
Nein, darf niemand einfach so reinlaufen, außer man arbeitet dort. Aber ich war ja schon mal dort. Also es ist sehr cool dort.
Ja, komm vorbei. Wir freuen uns.
Dann ein kurzer Rückblick. Dann nutzen wir gleich die Zeit, wenn wir schon mal zwischen den Sommerfolgen eine Folge haben, die wir nutzen können, um auf das zu schauen, was wir
semi-aktuell zu sein.
Was wir angesprochen haben, was alles passieren könnte. Wir haben in der vorletzten Folge darüber gesprochen, dass Raumsonden zum Asteroid Apophis unterwegs sind. Und ich habe erzählt, dass Osiris Rex zu Osiris Apex umbenannt wurde, also die Raumsonde, die zuerst den Asteroid Bennu besucht hat und jetzt den Asteroid Apophis besuchen wird. Da läuft alles noch nach Plan. Und ich habe gesagt, dass auch die ESA eventuell eine eigene Raumsonde dorthin schicken wird, die dann auch von Darmstadt aus kontrolliert wird. Und das hat die ESA jetzt tatsächlich gemacht. Also es ist noch nicht hundertprozentig fix, aber es sind jetzt schon mal so weit alle Weichen gestellt, dass im Wesentlichen alles fix werden kann. Davor war die Ramses-Mission zu Apophis halt eine Idee, die ESA hatte, und jetzt ist aus der Idee halt eine konkrete Mission geworden, die halt dann jetzt noch durch die ganzen bürokratischen Dinger durch muss, durch die so Missionen durch müssen. Aber es schaut sehr gut aus, dass auch die ESA europäische Raumsonde Ramses im Jahr 2029 den Asteroid Apophis untersuchen wird.
Den Asteroidengott des Chaos.
Genau, so hieß die Folge damals.
Das auch nochmal gesagt zu haben.
Ja. Was auch funktioniert hat, der Start der Ariane 6. Mhm. Hast du den gesehen?
Beinahe hat er funktioniert.
Ja, naja, die Rakete ist hochgeflogen. Sie ist weiter nach oben geflogen als die ersten Flüge, die da Elon Musk mit seinem Ding sie gemacht hat.
Sie ist nicht explodiert.
Also sie hat, glaube ich, so gut wie alles geschafft, was sie schaffen wollte. Irgendeine erneute Zündung, glaube ich, der oberen Triebwerkstufe oder sowas hat nicht funktioniert, oder?
Ja, genau. Das ist irgendwie so ein Special Feature. So genau habe ich es mir auch nicht angeschaut, aber um irgendwie Satelliten noch in einer ganz besonderen Umlaufbahn auszusetzen, hintereinander irgendwie Ding, ja.
Es ist geplant, dass man quasi Satelliten einpacken kann und die auf unterschiedlichen Umlaufbahnen aussetzen kann. Das heißt, die kann quasi fliegen, Satellit rausschmeißen, weiterfliegen, Satellit rausschmeißen, und das kann sie ein paar Mal machen. Und ich glaube, sie haben es, ich weiß nicht, wie oft sie es getestet haben, aber ich glaube, die erste erneute Zündung hat funktioniert und die zweite dann nicht mehr oder irgendwie sowas. Aber es hat jetzt nicht alles funktioniert, aber die Rakete fliegt, das ist mal das Wichtigste, dass die Rakete nicht explodiert, sondern die ist dahin geflogen, wo es hin sollte, und das hat wunderbar funktioniert.
Ein voller Erfolg, wie die Amerikaner sagen würden. Wahnsinn, bahnbrechend.
Ja. Ganz genau, ja. Also da können wir auch auf eine schöne Zukunft hoffen, was die Ariane 6 angeht. Und wenn die Ariane 5 ein Maßstab ist dafür, ich meine, da ist die erste Mission ja auch komplett schiefgegangen.
Auch nicht ganz so erfolgreich gewesen. Ja.
Und das war aber auch der einzige Fehlschlag bei der Ariane 5. Also wenn die Ariane 6 jetzt so weitermacht, wie die Ariane 5 weitergemacht hat, dann wird es eine großartige Rakete werden.
Wir freuen uns drauf.
Genau. Ja, oder wie Josef Aschbacher gesagt hat, we have made history for Europe. Hat er gesagt. Ja, im Internet.
Gebt uns Urlaub, bitte.
Ja, du warst ja gerade auf Urlaub, wo wir jetzt beim ersten von zwei Themen sind. Wir haben gesagt, wir machen heute nur zwei kurze Themen, jeder eins, damit es nicht so lang wird. Du warst ja gerade auf Urlaub, du warst in Berlin, um dort...
Ich war in Berlin allerdings, ja.
...Planetarium zu feiern.
Ja. Ich war auf der wunderbaren, fantastischen internationalen Planetariumstagung.
Genau, dann erzähl uns mal, was auf so einer Planetariumstagung stattfindet. Ich kann mir das nicht wirklich so vorstellen. Ich meine, auf einer wissenschaftlichen Tagung war ich ja oft genug und du auch, da weiß ich, was da geht. Da stellt man neue wissenschaftliche Erkenntnisse vor und diskutiert drüber. Aber ist das beim Planetarium auch so? Stellt man da neue Planetarien vor und diskutiert über neue Planetariumshows? Oder was macht man auf so einer Planetariumstagung?
Ja, alle möglichen Dinge, unter anderem auch das. Ja, es ist so lustig. Ich merke dann immer im Gesichtsausdruck der Leute, wenn ich ihnen sage, ich war bei der Internationalen Planetariumstagung so. Eine Mischung aus Verwirrung und Neugierde. What? Was es nicht alles gibt da draußen. Ja, es gibt eine internationale Planetariumsgesellschaft.
Das gibt zu jedem Blödsinn-Gesellschaft und Tagungen. Also das überrascht jetzt nicht, aber...
Blödsinn, Moment mal. Aber, die Internationale Planetariumsgesellschaft ist eine sehr umtriebige, sehr aktive Gesellschaft, die eben alle 2 Jahre diese Planetariumstagung veranstaltet. Und das letzte Mal war die, also das letzte Mal quasi in person, so echt, wo man sich getroffen hat, war die 2018, danke Corona. Ne? Die anderen 2 Jahre, 2020 war es online, 2022 auch. Aber es ist schon was Besonderes, wenn man sich dann auch wirklich trifft. Und das ist irgendwie sehr nett. Es ist sehr lustig, weil Leute, die Planetarien betreiben, tendenziell alle ein bisschen ein Rad abhaben. Hallo ihr.
Du hast extra ein Rad dabei.
Das stimmt, ich habe noch extra eins dabei. Ich habe eins ab und eins dabei. Doppelkombo. Nein, es ist einfach wirklich nett. Es hat mich sehr glücklich gemacht. Vieles auf dieser Tagung hat mich einfach sehr glücklich gemacht.
Du musst noch dazu sagen, dass es eine besondere Planetariumstagung war.
Und es war noch dazu, genau, eine besondere, eine ganz besondere Planetariumstagung, weil, also nicht nur so alle 2 Jahre trifft man sich als Community der Crazies, sondern es gab ein Jubiläum zu feiern oder es gibt immer noch ein Jubiläum zu feiern. Wir sind mittendrin im Planetariumsjubiläum 100 Jahre Planetarium.
Genau.
Das heißt, das war noch eine extra Feier, die da stattgefunden hat.
Haben wir auch ausführlich in unserem Podcast mit einer Historikerin behandelt, das Thema 100 Jahre
so
Planetarium.
So ist es, genau. Und falls ihr euch jetzt wundert, wir sind mittendrin, wie ist das nicht, gibt es da nicht ein Datum, 100 Jahre und das war dann und aus? Nein, ganz so einfach ist es nicht. Es ist zwischen 1923 und 1925, quasi so eigentlich sind es 1,5 Jahre, Periode, in der es schon das erste Planetarium gab, aber es noch nicht offiziell eröffnet wurde. Und hört euch die Folge an, da besprechen wir das alles ganz genau, den Eklat, den es da damals gab.
Ja, ein Planetarium muss halt mal gebaut werden, dann steht es ja mal irgendwo da rum, wo es gebaut wird, dann wird es da erst einmal in Betrieb genommen, dann landet es dort, wo es hin soll. In dem Fall war das Deutsche Museum in München, wo es aufgebaut worden ist das erste Mal und so weiter. Also da gibt es viele verschiedene erste Male beim Planetarium.
So ist es, ja. Und anlässlich dieses 100-jährigen Planetariumsjubiläums und der Feierlichkeiten dafür gab es auf der Tagung auch ein ganz besonderes Special Highlight. Also ich fand's das Beste, abgesehen von all den netten Leuten, die ich getroffen habe, war es einer der beiden ersten Planetariumsprojektoren waren ausgestellt. Der Zwilling des ersten Planetariumsprojektors. Also es war nicht quasi der erste, der allererste, der steht immer noch im Deutschen Museum in München. Also nicht in Betrieb, ne, sondern als Ausstellungsstück, was natürlich auch cool ist. Aber nicht ganz so cool wie sein Zwilling, weil der war nämlich in Betrieb, funktionierend, mit Sternen, mit Milchstraße, mit Planeten, mit Sonne, mit allem. Das Ding ist so cool. Es muss wirklich eins der coolsten Dinge sein, die ich jemals gesehen habe. Ich kann es nicht beschreiben, warum es so cool war. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, das ist ja, naja, Planetariumsprojekt, okay, die komische hat ein Planetarium, findet sie cool, aber einfach wie das Ding aussieht, ja, das ist ungefähr so groß wie ein Mensch. Das ist ziemlich klein, das Ding, ja. Natürlich die ganze Geschichte dahinter, wenn man die Geschichte kennt, ist es noch viel cooler. Es ist der Zwilling, den Jena gebaut hat, wie sie quasi gecheckt haben, dass das Ding urcool geworden ist und sie müssen das jetzt an München abgeben und haben sich gedacht, wir brauchen auch sowas. Und dann haben sie einfach ein identisches, mehr fast identisches Modell des ersten Projektors für sich selber quasi gebaut. Und ohne es dem Deutschen Museum natürlich auch zu sagen, immer gut, warum sollten sie auch, aber da war dann auch ein bisschen, es war ein bisschen unrund, sagen wir mal so. Ja.
Also die Firma Carl Zeiss in Jena hat vom Deutschen Museum in München den Auftrag bekommen, baut unseren Planetariumsprojekt oder erfindet ein Planetariumsprojekt zuerst mal, weil das war ja auch noch nicht erfunden. Dann haben die das gemacht und der ging nach München und dann haben die in Jena festgestellt, das ist ein geiles Teil, wollen wir auch, wir bauen uns noch einen zweiten davon.
Genau, also es wurde ja schon 1923 in Jena quasi uraufgeführt, mehr oder weniger nicht ganz abgesprochen. Und das heißt, es war ein bisschen Zeit, bis es dann im Mai 1925 zur tatsächlichen Eröffnung des ersten Planetariums in München dann kam. Und sie haben quasi parallel währenddessen schon angefangen mit dem zweiten Projektor und der war quasi mehr oder weniger zeitgleich auch fertig. Also es ist so wirklich einer der beiden ersten. Der erste war noch ein kleines bisschen früher, aber.
Wo war der in der Zwischenzeit, der zweite erste?
Und wo war der in der Zwischenzeit? Der hat eine interessante Geschichte hinter sich. Der ist dann nach Düsseldorf gekommen.
Okay, was
macht also, und Leute, wieso, Planetarium in Düsseldorf? Wo ist denn das? Ja, es gab ein Planetarium in Düsseldorf, wo der zweite Projektor stand. Das ist jetzt die Tonhalle in Düsseldorf, ein Konzerthaus. Aber wenn ihr das Gebäude kennt, denkt ihr euch vielleicht jetzt gerade, drum hat das so eine riesige Kuppel, 30 Meter Kuppel, ja, also so ein Riesenteil, ist aber nicht besonders lange als Planetarium verwendet worden. Der Projektor ging dann weiter nach Polen, Legnica heißt das heute, und dann ist es irgendwie über Umwege nach Den Haag gekommen, das Ding, in die Niederlande. Und dort war es dann auch wirklich eine Zeit lang. Ja. Dann gab es in Den Haag, im Planetarium in Den Haag, in den 70er Jahren einen Brand, bei dem halt sehr viel dieses Planetariums verwüstet wurde und auch der Projektor natürlich stark beschädigt wurde. Dann haben sie ihn so ein bisschen restauriert und haben ihn aber nur äußerlich und haben ihn halt ausgestellt, wie man das halt heute oft so macht, dass dann im Foyer, da steht dann halt ein alter Projektor rum, so in die Richtung. Ja.
Also wie in jedem Einkaufszentrum.
Ja, genau. Genau so ist es, wie in Jena im Einkaufszentrum. Naja gut, der ist nicht ganz so alt, der ist aus den 80ern, gell? Aber ja, wie auch immer. Und dann haben sie ihn irgendwann, aber dann ja, sind sie vielleicht dem überdrüssig geworden, dem Ding, und haben es quasi in den Keller gestellt, also halt ins Depot, mehr oder weniger, irgendwo gelagert. Und dann kam dieser Typ, der eben den Projektor dann auch jetzt mitgebracht hat auf die IPS und ihn jetzt ausstellt. Ein Holländer, Romke Skiving heißt er. Und er hat sich gefragt, wo ist denn eigentlich dieser Projektor hin? Der muss doch noch irgendwo sein. Er restauriert Teleskope und alte Geräte, so ganz generell, ist aber irgendwie Hobbyastronom und auf Teleskope quasi spezialisiert und hat sich gedacht, den müsste man doch irgendwie wieder zum Laufen kriegen, diesen Projektor. Wo ist der? Und dann haben sie ihn halt gefunden, im Keller mehr oder weniger, und er hat ihn da irgendwie ausgegraben und hat gewusst, na, das ist ein alter Projektor, naja, der wird halt so irgendwann aus den 30er Jahren sein, keine Ahnung, sie wussten nicht, oder irgendwer hat es wahrscheinlich gewusst, aber ihm war nicht bewusst, dass es wirklich dieser Zwilling des ersten Planetariumsprojektes war. Und er hat ihn dann halt restauriert und hat halt angefangen damit über die Jahre hinweg, Teile quasi in mühevoller Kleinstarbeit auszutauschen und so weiter. Und hat das Ding so restauriert, dass es wieder läuft. Es ist quasi, man sieht noch ab und zu so ganz, ganz kleine Bildfehlerchen. Eins zum Beispiel, das nennt er das UFO. Das sieht man, das ist noch ein Stückchen von einem Glas, war dann noch vom Brand beschädigt und das haben sie dann drinnen gelassen, damit es halt irgendwie, damit man auch sieht, dass das Ding irgendwie eine Geschichte hinter sich hat. Aber er hat das so hingekriegt, dass es einfach wieder funktioniert. Der Mechanismus funktioniert, die ganzen Zahnräder, wo die Planeten drauf sitzen und alles und die Milchstraße, das Ding hat kleine Fensterchen für verschiedene Teile der Milchstraße, die dann so projiziert werden. Ne? Ich habe das in unserer Telegram-Gruppe schon gleich in meinem Enthusiasmus euch ein paar Fotos geschickt und es ist ein extrem cooles Teil, dieser Mechanismus ist einfach so cool, das zu sehen, wie das irgendwie läuft und was es immer noch 100 Jahre später einfach kann, was es immer noch erzeugt, diese Magie, ja, das Wunder von Jena. Du fühlst das, du fühlst dieses Wunder, dass das irgendwie fantastisch. Und einfach, na, diese Kombi, das haben wir eh auch dann damals in der Folge mit der Helen besprochen. Diese Kombi aus dieser technische Realisierung, die wissenschaftliche Darstellung und diese Naturerfahrung, dieses emotionale Ding, das man da dabei hat. Es ist richtig, richtig cool. Und das Lustige ist auch, dass er das schon seit jetzt ein paar Jahren, ich glaube 2019 oder so war er dann fertig mit der Restaurierung oder so in die Richtung, dass er das schon seit ein paar Jahren hat, dieses Ding, und damit so immer wieder mal rumfährt und das irgendwo ausstellt. Das war ein paar Mal schon ausgestellt und die Leute irgendwie so, ah, okay, interessant, cooles Ding, aber jetzt nicht so mega wahnsinnig begeistert waren, ne?
Wenn man nicht weiß, was es ist.
Wenn man nicht so genau weiß, was es ist, ja. Und jetzt, und er war auch total irgendwie dahin und total von den Socken, weil er gemeint hat, das ist jetzt das erste Mal, dass Leute das irgendwie, ist das wirklich wertzuschätzen wissen. Und er hat irgendwie so das Gefühl, er ist jetzt auch endlich so heimgekommen zu seiner Crowd. Und er irgendwie sagt so, die Leute hatten Tränen in den Augen. Und irgendwie so, ja, ich auch. Also so dieses Gefühl, das auch zu teilen. Ach Leute, ich kann es euch nicht sagen. Es war einfach fantastisch.
Wer möchte, ich habe das gerade mal recherchiert, kann in die Nähe von Bremen fahren.
Ja genau, dort wohnt er, in einer alten Mühle.
Genau, die auch anscheinend selbst restauriert hat. In dieser Mühle gibt es Gästezimmer, da kann man übernachten. Mhm. Und da gibt es eine Sternwarte mit Planetarium für Besucher ab Oktober 2024 steht. Also da baut er, wenn man den Fotos, die da zu sehen sind, nicht täuschen, dann baut er da gerade so eine kleine Sternwarte mit einem kleinen Planetarium selbst da so vor sich hin, und in dem kann man sich dann die restaurierten Teleskope, die historischen Teleskope und wahrscheinlich dann auch den Projektor anschauen. Also wenn ihr da mal irgendwo durchkommt und wenn diese Mühle gerade geöffnet hat, dann schaut da mal hin, vielleicht ist das nett. Also ich gehe davon aus, dass es nett ist.
Ich glaube, es ist sehr, sehr nett. Ich war noch nicht dort, aber er hat vor, eben auch ein Planetarium zu bauen. Ich weiß nicht, ob dann genau der Projektor dann auch hineinkommt, weil der ja natürlich eigentlich jetzt nicht ihm gehört, aber weiß ich nicht, vielleicht will ihn eh sonst niemand. Oder vielleicht schenken sie ihm dann doch die Leute aus diesem Science Center in Den Haag, wo er halt so lang war jetzt, der Projektor. Keine Ahnung, wo er dann wirklich landet oder ob er dann eine fixe Heimat auch bekommt dort. Aber auf jeden Fall hat er auch eine Sternwarte gebaut. Ich glaube, es ist einfach ein cooler Ort, ne? Also man kann da so richtig ausnerden dort.
Ja, ich verlinke es in den Shownotes. Bruchhausen-Vilsen heißt der Ort, wo er sich befindet, und man kann die Mühle und die Zimmer dort über Airbnb buchen, so wie es ausschaut.
Tatsächlich?
Ja.
Okay.
Falls ihr mal dort wart oder hinkommt, ja, sagt Bescheid, interessiert uns.
Ja, voll. Vielleicht. Also deswegen, ich meine, so ein alter Planetariumsprojektor ist immer irgendwie was Cooles, aber der ist wirklich was Besonderes, sage ich euch. Wenn ihr das irgendwo mal seht oder so, dann fahrt dorthin.
Genau. Ja, mal schauen. Vielleicht werden wir wieder mal vom Universum in Bremen eingeladen. Dann können wir
einen Abstecher dorthin machen. Gute Idee. Oder sonst irgendwie in der Gegend. Ja,
dann müssen wir jetzt das tun, was die Leute in der Esoterik immer machen. Müssen wir unsere Wünsche an das Universum schicken. Vielleicht können wir da wieder dann auftreten.
Manchmal funktioniert das wirklich. Also gut, der Zufall ist dein Freund, ja.
Was gibt es denn an Planetariumswissenschaft? Was sind denn so die neuen Entdeckungen in der Planetariumswelt gerade?
Die neuen Entdeckungen in der Planetariumswelt? Naja, also es ist auf dieser Tagung so, dass es schon ein bisschen sponsorlastig ist, sagen wir jetzt mal, ne? Also es kommen halt dort die großen Firmen hin, die ihre neuesten Projektoren, ihre neueste Software, ihre neuesten whatever Kuppeln, das neue Ding, dass die Kuppel wie ein riesiger gebogener Fernseher funktioniert und nicht mehr als Projektionskuppel genutzt wird, sondern von selber leuchtet. Und da war so ein Stückchen, so ein Segment, ein Riesending, ja, aber ein Riesending, das auch nur ein Segment einer, weiß ich jetzt gar nicht, wahrscheinlich 20 Meter Kuppel oder so, wie auch immer, war ausgestellt, und du konntest dir halt anschauen, wie arg, und das ist halt super hell, super Ding. Und damit kommt man halt einfach mit der Abbildung der Sterne näher an diese optomechanischen, also an die ursprünglichen nicht digitalen Projektoren ran, weil da halt einfach die Sterne auch fast punktförmig sind. Und mit einer Projektion, mit einer digitalen Projektion, kriegst du natürlich auf einer riesigen Fläche, kriegst du schwer die Sterne als Punkte, sondern die sind dann halt immer ausgedehnt, und das schaut dann halt nicht ganz so toll aus. Und darum finde ich ja auch, dass diese nicht digitalen Projektoren einfach so einen so viel schöneren Sternenhimmel machen. Es ist immer noch schöner, es ist immer noch einfach echter. Ich weiß nicht, ne?
Ja, es kommt aber darauf an.
Wenn es nicht so von selber läuft. Ja, ich weiß nicht, das ist so schwer zu beschreiben. Ich
meine, mit dem Digitalen hast du natürlich auch mehr Möglichkeiten. Da kannst du halt alles Mögliche machen. Mit den analogen Projektoren kannst du halt die Sterne zeigen. Ich meine, dafür ist das Planetarium eh da, aber wie gesagt, wenn es dann irgendwie auch diese ganzen tollen Bilder, die Teleskope gemacht haben, in echt dann irgendwie da einbauen kannst, dann ist natürlich schon was anderes.
Natürlich. Ich meine, was man mittlerweile ja macht, ist eine Kombi aus beiden. Aber einfach nur, was jetzt den Sternenhimmel angeht. Mhm. So, einfach nur die Sterne, einmal rundherum, ne, in all ihrer Pracht. Das ist immer noch, würde ich sagen, unangefochten, nur mit den alten Projektoren zu erreichen. Man soll das Planetarium für alle möglichen Dinge nutzen und als Ressource für alle möglichen Erfahrungen und Visualisierungen und so weiter. Aber, ne, das ursprüngliche Ding, so diese Sternenhimmel, so United Under the Stars, ne? Das war das Motto der Konferenz.
United Under the Sky.
United Under the Sky, sorry. Wie auch immer. United Under the Sky with the Stars. Das ist halt schon auch noch, das soll auf jeden Fall auch noch irgendwie vorkommen und da sein. Und um das kann man dann herumbauen, was man sonst halt auch noch zeigen möchte oder so, denke ich mir. Naja, wie auch immer. Also es waren viele Sponsoren da, die halt ihr Zeug da irgendwie verkaufen, was ja auch cool ist. Also natürlich jetzt so für eine kleine mobile Planetariumsbetreiberin nicht ganz so interessant, wer da war. Und was wahnsinnig interessant war, Leute, Open Space, die Software, holt euch Open Space. Eine gratis Open Source Software, die unter anderem von der NASA auch finanziert ist und entwickelt wurde. Die geilste Planetarium-Software ever. Also vor allem von denen, die gratis sind. Wahnsinn. Du hast eine Visualisierung des Weltraums, der Erde, des Weltraums, ja. Also du kannst ja sowohl halt die Erde von oben anschauen, durch den Weltraum fliegen, du kannst dich aber auch auf die Erde setzen und dir den Himmel anschauen, natürlich, ja. Also das geht alles. Und das Ganze mit den echten Live-Daten. Du kannst dir die Erde anschauen, wie sie gestern ausgesehen hat. Mit den ganzen Satellitendaten. Fast live. Ja, ich weiß nicht, ob es quasi jetzt geht, aber es geht zumindest fast live. Du kannst dir alle möglichen Layer anschauen mit irgendwie, keine Ahnung, Temperaturen, Meeresströmungen, mit Wetterbewegungen, klar, mit allen möglichen Daten, die von Satelliten einfach aufgezeichnet werden. Die sind alle in dem System drinnen. Du hast sie in deinem Kontrollpanel auf der Seite, kannst sie alle anklicken und dann sind sie da. Und dann kannst du da irgendwie damit arbeiten und das ist quasi alles, es sind alles die echten Daten und sie sind fast live. Und das ist einfach so cool. Du fliegst zum Mars und hast dort irgendwie halt die Marsoberfläche und dann siehst du die einzelnen kleinen Streifen, die halt mit super hoher Auflösung aufgenommen worden sind auf der Marsoberfläche, fliegst dorthin und fliegst durch irgendwie die Canyons vom Mars und du hast die echte Marsoberfläche mit einer Auflösung von, ich glaube, knapp unter einem Meter oder so.
Okay,
am Mars, ja. Du kannst dich neben Curiosity setzen und ihr könnt euch gemeinsam den Sonnenuntergang am Mars anschauen, so ungefähr, ja. Es ist extrem geil und es ist Open Source, es ist gratis erhältlich da draußen.
Ich habe mir gerade auf der Homepage ein paar Bilder angeschaut. Ja, schaut beeindruckend aus. Also ich verlinke das in den Shownotes, dann könnt ihr euch das auch runterladen, wenn ihr ein Planetarium habt oder vermutlich auch was auf dem Computer laufen lassen.
Ja, natürlich. Oder projiziert es euch an die Decke oder whatever. Oder schaut es sich einfach nur am Bildschirm an. Ja, es ist so cool. Also es ist einfach am Bildschirm allein ist es ja schon cool genug und dass man einfach all diese Daten da auch hat. Und das, es gibt alles. Das ist so crazy. Du kannst dir zum Beispiel die alle möglichen Teleskopdaten kannst du dir reinladen. Du kannst dir irgendwie vom James Webb, von Gaia, ich weiß nicht was, alles da, Asteroiden, ne? Galore, ohne Ende, Asteroidendaten. Es ist so umfassend und mächtig. Es ist richtig org.
Ja, dann bin ich gespannt auf deine neuen Planetarium-Shows, die du mit dem Ding machst.
Ja, genau, das ist mein nächstes Projekt. Wenn ich mal Zeit habe, muss man halt schon auch sich dann ein bisschen damit rumspielen und so, damit man ein bisschen eine Praxis und Erfahrung damit hat. Das ist dann schon super, wenn man das halt einfach auch sieht und in Action sieht. Und dafür sind dann solche Konferenzen schon sehr gut, weil man weiß, dass es irgendwie das gibt und man weiß, ah ja, wir haben schon mal gehört, ah ja, diese Open Space Software, das müssen müsste man sich mal anschauen. Aber dort hast du es halt und dort haben sie es halt auf einem riesen Bildschirm auch zum Ausprobieren und so weiter. Und da kannst du mit den Leuten gleich reden und es ist einfach so nice, ja. Übrigens mit den Leuten reden. Ihr wart auch da.
Ich wollte gerade fragen, ob du da Leute aus der Hörerschaft getroffen hast, die auch irgendwie im Planetariums-Business sind.
Ja. Turns out, auch in der Planetariumswelt wird dieser Podcast gern gehört. Hallo! Und das ist natürlich immer sehr nett, wenn Leute dann irgendwie so kommen und sagen, ich wollte mal Hallo sagen. Das ist halt echt schön. Es macht die Welt größer und kleiner gleichzeitig und es ist einfach total nett, wenn ihr dann irgendwie kommt und Hallo sagt. Und noch dazu, ja, noch ein Shoutout an all die Planetarier da draußen. Ihr macht die Welt einfach besser.
Ja, ich habe in unserem E-Mail-Postfach, habe ich dir gezeigt vorher, wurdest du aufgefordert, bei einem Poster zur Visualisierung von schwarzen Löchern vorbeizuschauen. Hast du das gemacht?
Ja. Und es gibt da auch was Neues. Wir haben auch Geschenke bekommen. Neues von der Häkelfront. Es gibt Häkelkonkurrenz. Ich weiß nicht genau, was es mit dem Häkeln in der Universumshörerinnenschaft auf sich hat, aber das Häkeln scheint irgendwie ein Ding zu sein, was auch super ist. Häkeln ist großartig. Anni hat uns schwarze Löcher gehäkelt. Du und Evi habt auch eins bekommen. Ihr habt die noch nicht bekommen, weil wir uns noch nicht gesehen haben seitdem, aber ihr kriegt sie noch. Sie haben sogar Augen, die schwarzen Löcher. Sie sind super. Ich habe mich wirklich sehr gefreut.
Na, ich bin gespannt.
Und sie arbeitet nämlich bei Zeiss und visualisiert unter anderem schwarze Löcher für die Planetarium-Software, die Zeiss vertreibt. Da gibt's auch eine schwarze Löcher-Connection. sie simuliert sie nicht gehäkelt, sondern sie ist Informatikerin und ist da halt in der Animation und so weiter, in der Software da beteiligt. Und das Häkeln macht sie, glaube ich, nur in ihrer Freizeit. Nicht von Zeiss finanziert, leider. Aber ja, du wirst sie noch sehen. Sie sind sehr süß.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Visualisierung schwarzer Löcher.
Und wen ich auch noch getroffen habe. Ich wäre fast um den Hals gefallen. Lionel Ruiz, der 50% von LSS Planetariums, also die eine Hälfte von den beiden, von den Leuten, die die Software machen, die ich verwende und die Anleitung, wie man sich ein Planetarium-Projekt oder selber bauen kann und so weiter online gestellt haben und all das, ja. Und ich irgendwie zu ihm so, I just wanted to say thank you. Und er ist total nett und ist der voll nette Typ und ich hatte sogar meinen Beamer mit.
Hast ihn signieren lassen?
Beinahe. Nein, aber ich habe es ihm dann zeigen müssen. Nein, ich hatte es eigentlich mit. Ich habe es der mobilen Planetariums-Community quasi gezeigt und sie waren alle total gewowt, wie klein das Ding ist. Eh klar, ja, also es ist halt einfach super mobil und super klein. Und er auch. Und ich habe natürlich ihm gezeigt, ah, so habe ich das gemacht und da. Und er so, ah, it's so small. So süß. Und dann hat er sogar ein Foto gemacht. Und ich war total starstruck irgendwie, ne? Also so.
Das ist eine aufregende Zeit gehabt.
Es war super aufregend. Es war wunderbar. So viel zu Berlin von mir.
Ja, dann kommt von mir jetzt noch zum Abschluss eine ganz kurze Geschichte, die ich auch so ein bisschen in das, ich dachte, das passt so ein bisschen zum Planetarium von wegen Bildern. Es passt auch ein bisschen in den Sommer, denn was hat man früher gemacht, wenn man aus dem Urlaub zurückgekommen ist, Rot?
Urlaubsfotos gesortiert.
Ja, das auch, aber dann hat man Freunde und Familie mit Dia-Abenden genervt und Bilder und Filme gezeigt. Das macht man heutzutage über WhatsApp und Facebook und dann kann man das zeitsouverän anschauen oder ignorieren, je nachdem, wie man will. Früher hat man irgendwo hinfahren müssen und dann irgendwie einen Abend lang so tun müssen, als würde das interessieren. Ab und zu hat es einen interessiert, aber sehr oft nicht.
Jetzt kann man bei Facebook sagen, ah ja, habe ich gesehen, cool.
Genau. Nein, aber die Bilder, die wir uns jetzt anschauen, die sind tatsächlich cool. Es sind Bilder vom James Webb Space Teleskop. Natürlich, wer sonst macht gerade die coolsten Bilder als dieses Teleskop? Und es geht um einen Stern, den du sicherlich kennen wirst. Und zwar heißt der Stern Epsilon Indi.
Epsilon Indi? Nein, ich kenne nur Indi, Indiana Jones.
Ja, mit
Epsilon
dem Indi
kenne ich
tun.
Nicht. Wer ist das?
Ein Stern im Sternbild Indus, logischerweise. Indus im Südhimmel. Drum heißt der Indi, weil es das Sternbild Indus ist. Und der Stern Epsilon Indi, der ist cool, der ist recht nah, ist nur 11,8 Lichtjahre von uns weg. Also der ist schon einer unserer Nachbarsterne. Und der ist deswegen interessant, weil erstens eine hohe Eigenbewegung hat, aber das interessiert uns jetzt gerade nicht. Aber er ist interessant, weil man da schon recht früh festgestellt hat, dass dieser Stern Planeten haben könnte. Schon im Jahr 2002, das war wirklich noch so die Frühgeschichte der Planeten bei anderen Sternenforschung, also 2002, da hat man, ja, weiß ich, ob man
Kepler.
Genau. Ja. Da hat man vielleicht, ja, paar hundert Planeten gekannt bei anderen Sternen. Viele waren es nicht auf jeden Fall, ja. Also, das war wirklich noch die Frühzeit. Und da hat man festgestellt, okay, der Stern Epsilon Indi wackelt so heftig, dass da eigentlich ein Planet, ein großer Begleiter sein muss. Und weißt du, wer das festgestellt hat?
Nein.
Das ist eine Arbeit aus dem Jahr 2002. Du kennst sogar mehrere, die da mitgeschrieben haben. Und von einem gewissen M. Endel.
Endel.
Ja, das war der Michael Endel, der mit uns auf der Sternwarte in Wien noch diverse Sachen gemacht hat, unter anderem Bier getrunken und Bowling gespielt, aber auch Forschung, und der hat die Arbeit mitgeschrieben, die dann festgestellt hat, dass bei Epsilon Indi ein Planet sein muss. Das war nicht bestätigt, das war einfach nur, okay, wir sehen da was. Bestätigt hat man es dann relativ spät erst, und zwar 2017, glaube ich, ich weiß es gerade nicht auswendig, da hat man es gemacht, was man dann wirklich als Nachweis eines Planeten gelten lassen kann. Also man hat wirklich das Wackeln von Epsilon Indi so weit beobachtet, um zu sagen, ja, da muss was sein. Aber wie wir sehen werden, war die Sache vielleicht nicht ganz so klar, wie man damals gedacht hat. Was man auf jeden Fall entdeckt hat, und das macht die Sache auch recht interessant, ist, im Jahr 2003 hat man einen braunen Zwerg entdeckt, der Epsilon Indi umkreist. Ja, also 40 bis 60 Jupitermassen, ungefähr 1500 astronomische Einheiten weit weg. Also das wäre bei uns weit, weit, weit hinter den äußersten Planeten, hinterm Kuipergürtel, hinter der gestreuten Scheibe, also wirklich weit, weit, weit draußen. Da hat man bei Epsilon Indi eben einen braunen Zwerg gefunden und dann später rausgefunden, das ist nicht ein brauner Zwerg, das sind zwei braune Zwerge, die einander umkreisen, und während sie einander umkreisen, Epsilon Indi umkreisen. Das ist schon mal recht cool, dass du sowas hast. Und dann hast du eben noch diesen Planeten, der den Stern Epsilon Indi selbst umkreist.
Näher dran als die zwei braunen Zwerge.
Also Epsilon Indi selbst, das ist so ein Planet, also der ist, so wie man ihn damals sich vorgestellt hat, ungefähr so sechsmal die Masse des Jupiters, wirklich ein großer Gasriese, also wirklich sehr, sehr groß. 28 astronomische Einheiten weit weg, also da, wo bei uns ungefähr, ja, Uranus, Neptun eigentlich eher, nicht Uranus, wo sich Neptun rumtreibt bei uns, da draußen weit weg vom Stern, in planetarer Sicht, befindet sich dieser Planet, und noch viel weiter draußen dann eben die braunen Zwerge, die halt ja so 40 bis 50 Jupitermassen haben und schon so viel Masse haben, dass sie in ihrem Inneren ein bisschen Kernfusion hinkriegen, aber halt nicht genug für den echten Stern, sondern nur so ein bisschen vor sich hin glimmen, aber halt auch deutlich mehr als ein Planet, der ja gar keine Kernfusion schafft in seinem Inneren. Ja, das war so der Status quo von Epsilon Indi. Und jetzt hat man sich gedacht mit James Webb, jetzt haben wir so ein tolles Teleskop, das auch Infrarot sehen kann. Was machen wir damit? Wir probieren, Planeten zu sehen. Das ist ja was, was man gerne vergisst, dass von den ja weit, weit über 5000 Planeten bei anderen Sternen, die wir schon gefunden haben, bei diesen Sternen ist so gut wie kein Planet dabei, den wir direkt gesehen hätten. Die Planeten haben wir alle indirekt nachgewiesen, übers Wackeln der Sterne, übers Blinken der Sterne, aber wir haben diese Planeten nie direkt gesehen, ja, weil die halt mitsamt ihren Sternen absurd weit weg sind und weil sie dann meistens auch sehr nah an ihren Sternen dran sind und vom Stern überstrahlt werden. Das heißt, da hat man eigentlich bis jetzt kaum eine Chance gehabt, die Planeten direkt zu sehen. Und direkt sehen heißt, Licht zu sehen, das direkt vom Planeten reflektiert wird, also ein Lichtpunkt, ja, nicht direkt sehen im Sinne von, wir schauen uns Kontinente oder sonst irgendwie was an. Hat man vielleicht, je nachdem, wie man jetzt sehen definiert, bei 20, 25 von den mehr als 5000 Planeten geschafft. Aber hier haben wir einen Fall eines Sterns, der uns sehr nahe ist, 12 Lichtjahre, mit einem sehr, sehr massereichen Planeten, sechsmal Jupitermasse, in einem weiten Abstand, 30 astronomischen Einheiten, so weit weg wie Neptun. Ja, also großer Planet, weit weg vom Stern, aber mit seinem Stern sehr nahe bei uns dran. Das ist eigentlich der ideale Fall, den man haben kann, wenn man einen Planeten direkt sehen will. Weil da ist der Planet groß, das heißt, der reflektiert viel Licht, ist hell. Er ist weit weg vom Stern, das heißt, er wird vom Stern nicht überstrahlt oder weniger überstrahlt, als wenn er nah dran wäre. Das ganze System ist nah an uns dran, das heißt, wir haben gute Chancen, das zu beobachten, und eben noch dazu jetzt ein super tolles Infrarotteleskop, weil am einfachsten tut man sich natürlich, wenn ich Planeten im Infrarot anschaue, weil vom Infrarotlicht leuchten die zum Teil auch ein bisschen selbst, ja, weil die halt alle ein bisschen Wärmeenergie abgeben. Und deswegen hat man jetzt das James Webb auf Epsilon Indi gerichtet und geschaut, sehen wir den Planeten, von dem wir wissen, dass er da ist. Und wie glaubst du, ist es ausgegangen?
Sie haben ihn gesehen.
Ja und nein. Ja, das ist eine coole Geschichte. Also sie haben einen Planeten gesehen oder sagen wir mal so, sie haben da auf...
Einen neuen? Einen anderen?
Ja und nein, kann ich nur wiederholen. Also, sie haben ein Bild von Epsilon Indi gemacht. Und zwar auf eine Art und Weise, mit so einem, ja, wo du das Zentrum ausblenden kannst, also wo du das Licht vom Stern selbst weitestgehend ausblenden kannst. Ja, und dann siehst du halt, da direkt neben dem Stern dran, da klebt noch so ein weiteres Punkt. Ja, also nochmal irgendwie was so ausschaut, wie ein Planet ausschauen würde. Das Problem war nur, der war überhaupt nicht da, wo er sein hätte sollen. Ja, weil wir haben ja aus den Beobachtungsdaten davor eine halbwegs brauchbare Idee gehabt, dachten wir, wo sich dieser Planet aufhält. Weil wir kennen die Umlaufbahn oder können die Umlaufbahn ableiten aus den Beobachtungsdaten, die wir haben, den indirekten, und sagen, okay, wenn sich der so bewegt, ja, dann sollte er jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme da sein. Ungefähr, grob natürlich. Aber der war überhaupt nicht da, nicht mal grob, der war auf der anderen Seite vom Stern. Auch mit einem anderen Abstand und hat auch ein bisschen eine andere Helligkeit gehabt, also eine andere Größe. Also der hat überhaupt nicht zusammengepasst.
Haben sie einfach Glück gehabt.
Ja, sie haben zuerst mal natürlich gecheckt, ob das irgendwas anderes ist. Ja, ob es ein Hintergrundstern ist zum Beispiel oder ob es ein Asteroid bei uns im Sonnensystem ist. Das kann ja beides, wenn es gerade zufällig in der Sichtlinie steht, so ausschauen, als würde es vom Stern kommen.
Quasi.
Weil ja, wir haben ja nur ein Standbild in dem Fall und wissen nicht, bewegt sich das um den Stern rum, gehört das zusammen oder ist das zufällig gerade da. Da haben sie alles gecheckt und festgestellt, naja, nach allem, was wahrscheinlich ist, gehört das Ding schon zum Stern. Aber dieser Planet kann es eigentlich nicht sein, weil sie haben auch mit ihren Daten durch die Beobachtung ausgeschlossen, dass der Planet, von dem er eigentlich gedacht hätte, dass er da ist, der kann da nicht sein, wo er sein sollte oder irgendwo anders da quasi in der Nähe von dem sein, wo er sein sollte, weil sonst hätten sie ihn gesehen. Ja, also gehen sie jetzt davon aus, dass man damals halt irgendwie, ich sage jetzt nicht falsch beobachtet hat, aber halt irgendwie die Genauigkeit nicht gut genug war und die Interpretation vielleicht nicht falsch war. Du kannst es ja wirklich nicht so einfach sagen. Du kannst die Masse zum Beispiel nicht exakt bestimmen aus Beobachtungsgründen. Du kannst auch nicht exakt die Umlaufbahn so bestimmen, wie wir es hier im Sonnensystem können. Ja, also der kann eine sehr exzentrische, eine sehr langgestreckte Bahn haben und sowas. Das kann man alles nicht genau bestimmen. Und jetzt sagen sie halt, okay, vermutlich ist dieser Planet, den sie jetzt gesehen haben, der Planet, der da ist und der, von dem er vorher gedacht hat, dass er da ist, der ist da nicht. Also es ist schon ein Planet da und den haben sie gesehen, aber es war nicht der Planet, den man gedacht hat, dass er da ist. Weswegen man jetzt offiziell von einer neuen Entdeckung spricht, also dieser Planet, den sie jetzt gesehen haben im James Webb, der ist jetzt neu entdeckt, heißt aber genauso wie der alte, also auch Epsilon Indi A, B, ein bisschen komplizierte Benennungsgeschichte, hätte gar nicht anfangen sollen damit, aber jetzt mache ich es durch. Also, Epsilon Indi.
Zu spät.
Epsilon Indi heißt der Stern, aber das, als man dann die braunen Zwerge entdeckt hat, hat man die Epsilon Indi A, Epsilon Indi B und Epsilon Indi C genannt. Ja, also B und C sind die braunen Zwerge und A ist der Stern. Ungefähr so ein sonnenähnlicher Stern. Bisschen kühler als die Sonne. Ja, und dann gibt's halt die übliche Benennung, die man halt hat, wenn man Sterne mit Planeten findet, dann gibt's so ein kleines B für den Planeten dran. Also Epsilon Indi A, kleines B. Und wenn es einen zweiten Planeten gäbe, dann wäre das Epsilon Indi A, kleines C dran und Epsilon Indi A, D und so weiter. Und bisher hat man immer gesagt, okay, da gibt es einen Epsilon Indi A, B. Und jetzt gibt es einen Epsilon Indi A, B, aber der ist jetzt neu entdeckt worden und der alte ist abgeschafft worden. Aber weil es halt dann wieder keinen gab, heißt der neue jetzt eben auch A, B. Ja, alles sehr, sehr verwirrend, aber es läuft darauf hinaus, der Stern hat einen Planeten. Wir haben diesen Planeten direkt beobachtet, aber es war nicht der Planet, von dem wir dachten, dass es ist.
Hat der Endl schon wieder einen Schaß beobachtet?
Naja, nein, der hat ja gesagt, da ist ein Planet. Und da war ja auch ein Planet. Mhm. Also insofern war es durchaus okay.
Aber sie haben halt einfach das Glück gehabt, dass irgendwie eh alle Sterne Planeten haben und einfach mehr als einen. Und dann war da halt keiner. Aber also der, den sie glaubt haben, dass sie beobachtet haben, das war falsch. Aber es ist trotzdem einer da. Schau einer an. Oh, ja. Was für ein Glück.
Genau, und cool. Jetzt natürlich geht es darum, dass man mit dem Licht, das man jetzt bekommt, dass man dann noch Spektroskopie macht, also ein bisschen was rausfindet über die Zusammensetzung des Planeten. Und wie gesagt, braucht sich keine Hoffnungen machen, dass da Aliens drauf wohnen. Das ist, wie gesagt, ein gigantischer Gasplanet, da gibt sowas nicht. Aber
es kann nicht sein, dass der dann schon auch irgendwie das Signal verursacht hat, dass 2002
Doch, genau, das, genau das sagen sie da. Also sie geht davon aus, dass dieser Planet schon der ist, der die Signale verursacht hat, sondern dass man eben damals eben diese Signale falsch interpretiert hat und dann gesagt hat, okay, da ist Planet mit den Eigenschaften,
wegen das
hat
nicht gestimmt. Degeneracies, ja, nennt man das auf Englisch. Genau. Also du hast verschiedene Möglichkeiten. Es kann entweder so und so sein oder ganz anders, aber genau, so und so. Und es passt beides zu den Beobachtungen. Und dann haben sie es halt quasi sich für die falsche Möglichkeit mehr oder weniger entschieden.
Genau. Also sie sagen, die Daten zeigen, dass das höchstwahrscheinlich der einzige große Planet im System ist. Und deswegen, ja, ist es jetzt der große Planet, von dem man eh schon seit über 20 Jahren davon ausgeht, dass der da ist. Das ist jetzt der, den sie beobachtet haben. Also eindeutiger kann man es nicht sagen, dass er da ist. Und das, was man davor gedacht hat, der ist halt jetzt, ja, gestrichen aus der Liste.
Lustig. Oft kommt es anders, als man glaubt, aber ja, dann doch gleich.
Ja, so ungefähr. Ja, aber jedenfalls, ja, jetzt haben wir jetzt wieder ein Bild mehr. Und das zeigt eben auch wieder mal, was von Webb alles zu erwarten ist. Also die sind 2023 gemacht worden, letztes Jahr die Aufnahmen. Da kommt ja noch so viel nach, was in der Pipeline ist bei Webb. Also wir werden, behaupte ich mal, noch viele, viele weitere Bilder von Planeten sehen.
Ja, das war ja eins der Dinge, eine der Hauptaufgaben vom James Webb. Ne?
Darum behaupte ich das auch im Brustton der Überzeugung.
So wird es sein. Und gerade im Infrarot, weil sie da halt auch ein bisschen selber leuchten. Also sie reflektieren das Licht des Sterns sowieso. Und im sichtbaren Licht ist es halt nur das reflektierte Sternenlicht quasi. Beinahe, genau, ja. Im Infrarot ist es aber auch einfach, weil das Ding halt warm ist. Ne? Dann kommt noch ein bisschen extra Licht dazu und dann ist es noch leichter, das Ding abzubilden.
Ganz genau. Ja, das so als kurze wissenschaftliche Nachricht aus zwischen den Urlaubsfolgen.
Es wird aber immer noch ein bisschen dauern, bis man dann tatsächlich was sieht. Gell? Also stellt euch jetzt nicht irgendwie so einen Planet vor mit so Wolkenstreifen und so. Wenn ihr sowas seht, zum Beispiel auf der NASA, der Exoplaneten-Datenbasis, da gibt's auch immer so Visualisierungen, wie dieser Planet ausschauen könnte, so aus der Nähe, dass es natürlich nichts davon ist, irgendwie auch nur annähernd beobachtet. Ne? So.
Genau, das war jetzt, als hätten wir es abgesprochen, fast die perfekte Überleitung dem Fragen, weil ich habe gedacht, wir können heute auch noch ein oder zwei kurze Fragen beantworten, dass wir das auch wieder mal machen. Ja. Und da habe ich eine Frage rausgesucht, und zwar von Björn. Björn hat gesagt, er hat auf Astronomy Picture of the Day, das, wer es nicht kennt, ist eine Seite, auf der es, wie der Name sagt, jeden Tag ein astronomisches Bild gibt. Die meisten davon sind sehr, sehr schön und beeindruckend. Und er hat da ein Bild gesehen, so eine zusammenstellende Collage mit dem Titel The Exoplanet Zoo. Ja, also da sind ganz, ganz viele Planeten drauf, halt alle, die wir bis damals entdeckt haben. Schaut schön aus, kann man sich sicherlich schön irgendwo hinhängen, schön bunt und alles. Aber, und wer sich das Bild anschaut, wird genau das sehen, was du gesagt hast, gerade rot, jede Menge, ja, Planeten hier so mit, einer schaut aus wie Jupiter. Ah, das ist sogar Jupiter. Oh, okay, der ist auch drauf, gut.
Und Saturn, und einer schaut wahrscheinlich so aus wie Saturn.
Richtig, das, was ist, aber das Ding ist, also, es sind halt ganz viele Planeten, die haben auch alle so Wolkenwirbel und Ringe und alles so Zeug drauf. Manche sind rot, manche sind blau, manche sind grün und so weiter und so fort. Und da nehme ich jetzt die Antwort eigentlich schon fast vorweg. Das sind alles künstlerische Darstellungen, bis auf Jupiter und Saturn halt in dem Fall. Weil Björn sagt, dort sind überraschend viele Planeten mit Ringen abgebildet. Woher weiß man, dass diese Exoplaneten Ringe haben? Sind sie nicht viel zu weit weg und so weiter und so fort? Ja, Björn, da sind überraschend viele Planeten mit Ringen abgebildet. Und woher weiß man das? Wir wissen es nicht. Wir vermuten es nur, weil halt, wenn wir nach unserem Sonnensystem gehen, haben halt die großen Gasriesenringe. Saturn, Jupiter, Uranus und Neptun haben alle Ringe. Saturn hat ausgeprägtere Ringe als die anderen, zumindest welche, die besser zu sehen sind. Aber die Gasplaneten haben alle Ringe aus diversen Gründen. Und wir gehen davon aus, dass diese Gründe auch bei anderen Planeten, anderer Sterne dafür sorgen, dass Ringe da sind. Aber wir haben bis jetzt noch bei keinem Planeten außerhalb des Sonnensystems zweifelsfrei Ringe nachgewiesen. Wird kommen, mit Sicherheit, aber bis jetzt haben wir es nicht. Und diese Ringe auf diesem Bild sind so wie alles andere, was da abgebildet ist, einfach nur wissenschaftlich basierte Fantasie, wie Planeten aussehen können.
Ja, also bei manchen ist es so, dass man schon ein bisschen eine Idee hat, wie die Farbe sein
das
könnte.
Kann
natürlich das ist das, was man, was du halt im Licht, wenn du das reflektierte Licht beobachtest oder wenn du den Planeten durchleuchtest, was ja das James Webb jetzt auch macht, also die Planeten, die äußere Gasplanetenatmosphäre, da durchleuchtest mit dem Licht des Sterns, dann siehst du auch, da fehlt das und das und das, da gibt es vielleicht das und das quasi optische Phänomen und das verursacht wahrscheinlich die und die Farbe der äußeren Atmosphäre und dann kannst du sagen, gut, der ist vielleicht blau, so irgendwie, genau, aber viel mehr auch nicht.
Ja, so wie die Wolkenstrukturen und
Strukturen, nein, nie, sowas, nie können, im Leben.
Ja, das kriegen wir nicht hin.
Aber man weiß natürlich, wie wahrscheinlich Ringe sind. Man weiß auch, wie lange sie ungefähr überleben. Das heißt, man kann ungefähr eine Abschätzung machen, wenn jetzt ein Ring typischerweise eine Lebensdauer von ein paar Dutzend Millionen Jahren hat oder so. Oder wenn es so ist wie beim Saturn, dass die Ringe halt die ganze Zeit von den Eismonden da nachgefüttert werden, dann gibt's sie länger. Ja, also man kann dann ungefähr so eine Abschätzung machen, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Gasplanet auch Ringe hat. Und dann sagt man, dann sind halt da irgendwie ein Viertel der Planeten mit Ringen oder irgendwie so, ne?
Genau.
Es ist nicht ganz ausgedacht.
Ja, und wir werden früher oder später exoplanetare Ringe entdecken, genauso wie wir Monde bei Planeten anderer Sterne finden werden. Das ist alles etwas, was technisch in unserer Reichweite liegt und bald so weit in unserer Reichweite liegen wird, dass wir es zweifelsfrei feststellen können. Wir haben schon diverse Kandidaten für Monde und Ringe bei anderen Planeten außerhalb des Sonnensystems gefunden, aber nie so gut beobachten können, um das zweifelsfrei sagen zu können. Aber das ist etwas, wo ich sage, das werden wir in 5 bis 10 Jahren, wird das fix sein, dass wir das entdeckt haben.
Es ist leider wirklich so, Leute, dass wir uns jetzt für die nächsten 5 Jahre noch einfach über irgendwas unterhalten werden, bis dann die richtig spannenden Ergebnisse kommen.
Ja, es wird dazwischen auch spannende Wissenschaft geben, so ist es nicht.
Aber es ist wirklich so, es ist wirklich so, dass es, man sagt immer so, ah ja, in 5 bis 10 Jahren, haha, ja genau, es sind immer 5 bis 10 Jahre. Nein, wir sind wirklich jetzt gerade so ein bisschen an so einem Punkt, an so einem Wendepunkt fast angelangt. Ne? Wir haben das James Webb, wir haben jetzt die ganzen Weltraumteleskope, Euclid und so weiter, das LSS, wie heißt das jetzt? Vera Rubin Teleskop, Wahnsinn, ja. Wo es dann übrigens auch Planetariumsvisualisierungen davon geben wird, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Dinge, die man auch auf Konferenzen erfährt. Wir haben gerade wirklich einfach so, diese großen Teleskope sind jetzt gerade, entweder haben sie gerade begonnen zu beobachten oder beginnen jetzt bald zu beobachten, dann kommt das ELT, das Extremely Large Telescope, und mit dem ELT kann man dann wirklich dann Planeten abbilden. Mhm. Vielleicht sogar so ein bisschen Ringe und Monde und so weiter sehen. Ne?
Ja, wie gesagt,
Stay tuned. Müsst
noch warten. Und eine zweite Frage noch, bevor wir dann weitermachen, gibt's von Renate. Und Renate schreibt uns erstens, dass sie immer ganz in unserem Talk versunken ist und ganz traurig ist, dass unsere Live-Veranstaltungen so weit weg sind. Ja, und ich würde sie jetzt auf Darmstadt verweisen, aber Renate grüßt uns dann am Schluss von der Ostsee, und die Ostsee ist jetzt nicht ganz so an Darmstadt dran. Also glaube ich, wird die Show in Darmstadt, Renate, dir nicht viel weiterhelfen, aber wer weiß, vielleicht kommen wir auch mal in den Norden von Deutschland und in den Nordosten,
bestimmt,
wo die Ostsee ist, weil da ist auch schön. Da kommen wir gerne hin. Ja, jedenfalls fragt uns Renate, oder das fragt sie jetzt dich, also ich behaupte mal, sie fragt es dich, weil ich habe jetzt gerade die erste Frage angefangen zu beantworten, jetzt darfst du anfangen. Sie fragt, warum fliegt die ISS so schnell um die Erde? Wird sie langsamer? Hm. Wenn nicht, warum nicht? Ja, also warum ist das so? Warum fliegt die ISS so schnell um die Erde rum? Die braucht ja 90 Minuten für eine Runde. Warum hat die so einen Stress? Kann die nicht langsamer?
Ja, na, die fliegt so schnell um die Erde herum, damit sie nicht hinunterfällt. Also man stellt sich das immer so vor, dass Dinge im Weltraum durch die Gegend fliegen, so wie man es im Science-Fiction-Film sieht, vielleicht sogar mit Raketenantrieb oder so. Das ist aber nicht der Fall eigentlich. Bei fast allen Dingen ist das eigentlich nicht der Fall. Also die ISS hat ja auch nicht wirklich jetzt seinen Antrieb. Sie hat schon so eine Steuerung, mehr oder weniger. Sie kann korrigieren, aber sie fliegt eigentlich nicht durch den Weltraum, sondern sie fällt. Die ISS fällt auf die Erde hinunter, ist aber glücklicherweise so schnell unterwegs, dass sie eben die ganze Zeit an der Erde vorbeifällt. Die befindet sich im freien Fall, und drum sind ja dort auch die Astronauten und Astronautinnen schwerelos, weil sie fallen. Und so muss die ISS so schnell sein, damit sie eben nicht auf die Erde hinunterfällt. Und wenn sie schneller wäre, dann würde sie wegfliegen. Das heißt, es ist quasi genau die richtige Geschwindigkeit, um sich quasi im Gleichgewicht zu befinden zwischen runterfallen und zu viel vorbeifallen. Sie fällt quasi genau richtig schnell an der Erde vorbei.
Genau, und um nochmal zurück zu referieren auf unsere Folgen Anfang Juli, das hat unter anderem Johannes Kepler herausgefunden, wo wir 2 Spezialfolgen für das Kepler-Haus oder Document Kepler, wie es heißt, in Regensburg veröffentlicht haben, und wie schnell sich etwas bewegen muss, um etwas anderes zu umkreisen, das sagen einem die Keplerschen Gesetze. Der hat es rausgefunden, dann Isaac Newton hat es nochmal genauer erklärt, aber es gibt tatsächlich für jeden Abstand zu einem Massezentrum, in dem Fall halt zum Zentrum der Erde, gibt es für jeden Abstand exakt eine Geschwindigkeit, die man haben muss, wenn man sich rundherum bewegen will. Wenn man langsamer ist oder schneller ist, dann fällt man runter oder entfernt sich davon. Die beiden Möglichkeiten gibt es. Wenn man umkreisen will, dann gibt es eine Geschwindigkeit, die man haben muss und die hängt halt von der Masse ab, die man umkreisen will. Und die ISS hat halt gerade die Geschwindigkeit, die sie haben muss, um in der Höhe von 400 Kilometer, wo sie sich rumtreibt, die Erde zu umkreisen. Und sie wird schon ein bisschen langsamer, weil da immer noch ein bisschen Atmosphäre ist, die quasi bremst. Und deswegen muss halt immer wieder mal die Bewegung der ISS korrigiert werden. Also immer wenn da so ein Raumschiff andockt, dann wird die ISS nochmal so ein bisschen angeschoben, damit sie wieder da ist, wo sie hingehört.
Genau. Und das ist zum Beispiel beim Hubble-Weltraumteleskop ja auch so. Das fällt auch um die Erde und wird auch ein bisschen gebremst immer und wurde dann, solange es die Space Shuttles noch gab, immer bei den diversen Service-Missionen ein bisschen hochgezogen, damit es wieder länger um die Erde herumfallen kann. Und jetzt ist es halt so, dass das nicht mehr, seit 2009 war die letzte Service-Mission zum Hubble und seitdem ist es da allein und wird nicht mehr hochgezogen. Und das heißt, es wird auch immer langsamer und dementsprechend fällt es eigentlich so langsam im Laufe der Zeit irgendwie auf die Erde hinunter.
Genau.
Dauert noch ein bisschen, aber...
Ja. Schau mal, ja, ob es zuerst kaputt geht oder ob es zuerst runtergeht. Eins von beiden wird passieren.
Ja.
Das waren die beiden Fragen, die ich jetzt ausgesucht habe. Wir werden dann, sobald wir im Herbst wieder den regulären Betrieb aufnehmen, natürlich wieder auch ein bisschen mehr Fragen beantworten. Wenn ihr auch Fragen beantwortet haben wollt von uns, dann könnt ihr sie an fragen@dasuniversum.at schicken. Dann landen sie im großen Fragenarchiv und ja, können von uns zur Beantwortung ausgewählt werden. Sage ich es mal so. Die Chancen angesichts der vielen Fragen für die individuelle Frage sind gering, aber wir beantworten immer Fragen und irgendwann kommt schon mal eine Frage. Also das waren die Fragen. Haben wir noch Veranstaltungen anzukündigen? Ich habe ja die Show in Darmstadt schon angekündigt. Warte ich nochmal. Am 30. November 2024 in der Zentralstation Darmstadt unsere Live-Show mit tollen neuen Inhalten, die noch nie gesehen wurden auf der Bühne, aber auch mit beliebten alten Hits, wenn man so will, von uns.
Best of and new hits, ja genau, also alles, so machen wir das.
Alles, naja, wir haben ja noch kein wirkliches, bis jetzt so ja durchgehendes Live-Programm. Wir haben halt dafür zu wenig Auftritte gehabt bis jetzt. Wir haben halt hier mal eine Show, da mal eine Show, hier mal eine Jubiläumsshow. Also wir haben halt immer wieder was gemacht, aber wir haben jetzt nie so ein durchgehendes Bühnenprogramm entwickelt. Aber das werden wir jetzt machen und da wird es dann halt Dinge geben, die vielleicht schon mal das ein oder andere Mal bei einem Auftritt zu sehen waren, aber auch Dinge geben, die noch bei keinem Auftritt zu sehen waren.
Wir machen quasi immer nur Premieren. Jede Show für uns ist eine Premiere. Ihr seid immer das erste Mal dabei.
Ja, irgendwann haben wir dann hoffentlich schon mal auch Routine, so ist es nicht. Wir wollen das schon irgendwie auch vernünftig machen, aber ja, kommt gern nach Darmstadt und schaut euch das an.
Oder kommt nach Wiener Neustadt eine Woche später.
Genau, das ist alles noch im November oder im Dezember. Ist jetzt so ja Ende August, Anfang September bei dir was du gerne ankündigen willst?
Nein, da bin ich hoffentlich auf Urlaub und denke nicht an Veranstaltungen. Naja, aber wir Anfang September haben wir wieder was anzukündigen.
Genau, da gibt es Fernsehen. Da gibt es am 11. und 12. September in Graz Aufzeichnungen für die neue Staffel im Fernsehen der Science Buster. Da gibt es an den beiden Abenden jeweils 3 Fernsehsendungen, die aufgezeichnet werden, also 3 kurze, so 30 bis 40 Minuten quasi Science Buster Shows, aus denen dann jeweils eine Fernsehsendung geschnitten wird. Und 2 dieser Fernsehsendungen wirst du bestreiten und 2 ich, und in den restlichen beiden sind andere Leute dabei, die weder du noch ich sind. Gemeinsam haben wir keinen Auftritt. Nein, weil du hast deine beiden Auftritte mit der österreichischen bald
Reserve-Astronautin.
Ja, Reserve und vielleicht bald in echt Astronautin Carmen Posnick. Also ihr beide werdet...
Ja, das wird sehr lustig.
Ja. Wird sicherlich sehr lustig.
Ich werde in den Weltraum geschickt.
Ja. Also
so viel kann ich sagen, aber mehr nicht.
Genau. Also das ist das, was Ruth macht. Und ich habe auch schöne Geschichten, die ich erzählen werde über Wissenschaft. Und die anderen Science-Busters sind natürlich auch dabei. Also Elisabeth Oberzaucher wird dabei sein, Peter Weinberger wird dabei sein. Also alle Science-Busters werden da sein. Und wir werden da halt in den 2 Tagen Fernsehaufzeichnungen machen wollen. Und wenn ihr da Eintrittskarten haben wollt, dann könnt ihr die kaufen unter den Links, die ihr in den Shownotes findet.
Sehr gut.
Und, genau. Und am 14. sehe ich gerade hier noch, am 14. September, da gibt's nochmal im Theater im Park in Wien ein Science Busters TV Special, was so viel heißt, da üben wir dann das, was wir im November, wo wir nochmal Aufzeichnungen haben, aufzeichnen wollen. Also da wird's auch ein buntes Programm geben. Und danach bin dann ich endlich auf Urlaub. Mein Urlaub ist sehr, sehr spät dieses Jahr. Der kommt erst Ende September und da bin ich dann weg.
Sehr gut. Du kannst ja dann gleich eine Urlaubslektüre mitnehmen.
Werde ich sicherlich machen, aber was schlägst du vor?
Ich schlage ein schönes Buch vor, das am 17. September voraussichtlich erscheint.
Ach, das habe ich doch schon gelesen.
aber die letzte Version.
Hast du alles umgeschrieben?
Nein, überhaupt nicht. Nein. Also, du kennst das schon.
Ja. Genau. Ein neues Buch, aber da machen wir da mal eine extra Folge drüber.
Machen wir eine extra Folge. Ich sage nur so viel. Falls ihr immer noch glaubt, es wird Himmelsjahr auf unsichtbar heißen. Nein, es darf nicht Himmelsjahr heißen. Weil Himmelsjahr, wie wir erfahren haben, ein geschützter Begriff ist, den der Kosmos Verlag erfunden hat und geschützt hat. Und Himmelsjahr ist verboten. Drum heißt es jetzt Sternenjahr.
Also, ist ja auch okay.
Ist auch okay.
12 Himmelsphänomene, die wir nicht sehen, obwohl sie da sind, lautet der Untertitel. Lehrsam, unterhaltsam, augenöffnend, sagt der Werbetext.
Lehrreich, oder?
Ah, lehrreich, Entschuldigung. Lehrreich, unterhaltsam,
nicht lehrsam. Auch,
lehrreich, ja. Unterhaltsam, augenöffnend.
Ist so lustig. Das steht dann immer so bei so Büchern und ich fand das so ein bisschen fast ironisch, aber ich weiß nicht, ob die Leute dann die Ironie verstehen und sich denken, ah, schon wieder das gleiche, augenöffnend.
Ja, weißt du, was du auch machst? Du wirfst einen Röntgenblick auf das Spektrum des unsichtbaren Lichts. Schau dir mal an, wie du das machst.
Guter Satz, oder? Den habe ich mir ausgedacht.
Echt, das hast du geschrieben.
Der sinnentleerteste Satz ever, ja. Aber nein, nicht ever. Da gibt's noch, da ist noch Luft nach oben, ja. Aber na, weißt du, da hast dann halt irgendwie, da musst dann halt 5 Sätze schreiben und dann soll halt jeder Satz irgendwie Ding und ja.
Ja, aber ich sag, ja, ihr könnt das Buch schon vorbestellen. Wenn ihr das macht, dann könnt ihr es trotzdem nicht früher lesen, aber ihr habt es dann zumindest im September, wenn es rauskommt. Auch das verlinke ich in den Shownotes, das neue Buch von uns, sobald es dann erschienen ist, werden wir auch ausführlich drüber sprechen, was du
Mach
da
mal.
Gesehen hast mit deinen Röntgenaugen im unsichtbaren Spektrum. Gut, dann kommt jetzt noch der Dank.
Ah ja, und dann der Dank, der wichtige Dank. Ja, wir müssen uns bedanken. Wir müssen uns bedanken bei euch, die ihr die Allerbesten seid. Natürlich, ja. Wie immer. Einfach nur seid ihr sowieso die Allerbesten, weil ihr uns zuhört und unser stundenlanges Gelaber über euch ergehen lässt mit Aufmerksamkeit und Interesse. Das finden wir sehr schön. Aber wir bedanken uns natürlich noch dazu, noch viel mehr, bei den netten Leuten, die uns auch immer wieder finanziell unterstützen.
Genau, das freut uns genauso, wie wenn ihr Eintrittskarten kauft, weil wie gesagt, dann müssen wir uns keinen anderen Job suchen, wenn wir Geld verdienen.
Ja, und das ist immer, Geld ist immer nützlich, ja, und drückt auch Wertschätzung auf eine bestimmte Art und Weise aus. Seit dem letzten Mal haben uns auch wieder ein paar nette Leute unterstützt. Das ist schon ein Monat her seit dem letzten Mal. Ja, das stimmt. Drum waren es auch wieder einige und mit teilweise unverschämt hohen Unterstützungsbeiträgen. Ihr seid der Wahnsinn. Ganz herzlichen Dank, Christian. Danke, Lutz. Danke, Martin. Holger. Noch ein Martin, danke Norbert, Jörg, Markus, danke Martin. Die beste Spendensumme, 42 für jeden.
Ja.
Nice, vielen Dank. Danke Jan, danke René, also danke ja, René. Dank.
Ja, sage ich auch nochmal danke und Evi sagt auch danke.
Ja, danke René. wenn ihr von uns auch so wortlose, sprachlose Dankesmeldungen haben wollt, dann spendet uns so viel Geld wie René. Johann, danke ebenfalls. Danke Pascal, danke Meinrad, danke Carsten und danke Harald.
Ja, und ich habe auch noch was zum Dank zu sagen. Erstmal sage ich natürlich auch nochmal Danke an alle, die ihr gespendet habt. Wenn ihr auch uns was spenden wollt, dann findet ihr die Informationen, wie das geht, wo ihr das machen könnt, natürlich auch in den Shownotes. Und ich habe jetzt, endlich geschafft, das ist lange liegen geblieben, weil ich so ein Chaos hatte in der speziellen Teil der Buchhaltung und aus diversen anderen Gründen, aber ich habe jetzt wieder Grußkarten vom Universum verfasst.
Ah.
Weil das habe ich schon lange nicht mehr gemacht und deswegen dachte ich, das muss ich jetzt wieder machen. Das war so ein Chaos, weil ich rausgefunden habe, wer hat denn schon eine Karte bekommen, wer hat noch keine bekommen. Also es kann durchaus sein, dass Leute jetzt Doppelkarten bekommen, aber es ist ein neues Design, also nicht neues Design, aber ich habe das Design nochmal aus Gründen, auf die sich eigentlich ändern müssen bei den neuen Karten. Also die Grußkarten vom Universum, die den hässlichen Ansichtskarten, die man oft so an Urlaubsorten kaufen kann, nachempfunden sind, sind jetzt wirklich hässlich. Also sie schauen jetzt...
Wie hast du das geschafft? Ja,
aber die sind jetzt unterwegs und wie gesagt, wenn ihr bei Steady und Patreon ein entsprechendes Paket abschließt, dann steht ihr dabei, wo es die Karten gibt, und wenn ihr uns per PayPal was spendet, naja, dann könnt ihr entweder dazu schreiben, ich will eine Karte, und wenn die Spendensumme mehr ausmacht, als es mich kostet, die Karte zu schreiben, zu drucken und die Briefmarke drauf zu kleben, dann kriegt ihr auch eine Karte, und ansonsten verschicke ich diese Karten ja unaufgefordert an alle, die eine gewisse Summe überschritten haben mit ihrer Spende und eine Adresse hinterlassen haben. Die kriegen dann unaufgefordert eine Grußkarte vom Universum, und die bringe ich jetzt demnächst auf den Weg, und sollten schon längst unterwegs sein, weil ein paar Wochen bevor es hier veröffentlicht wird mit der Aufzeichnung. Das heißt, Ruth, du wirst demnächst einen ja erschreckend großen Stapel Karten zum Unterschreiben kriegen.
Also kann ich schon üben.
Genau. Und wenn sie dann alle unterschrieben sind, kommen sie in den Briefkasten, und dann kriegt ihr endlich eure Karten, und vermutlich sind einige dabei, die schon doppelt Karten kriegen. Kann auch sein, dass jemand sich eine Karte erwartet und keine kriegt, dann ja bitte, fühlt euch nicht gehemmt zu schreiben, wo ist meine Karte, dann kriegt ihr natürlich eine.
Ja, bitte.
Ja, das wollte ich auch nochmal sagen. Jetzt sind wir, glaube ich, durch, oder? Mit jetzt dem, was wir machen wollten hier in dieser Folge. Dann ja. Können wir noch sagen, wenn ihr uns mal schreiben wollt, was nichts mit Karten oder Spenden zu tun hat, dann könnt ihr das unter hello@dasuniversum.at machen. Zum Beispiel, wenn ihr uns für Auftritte engagieren wollt. Und ansonsten müsst ihr einfach nur in 2 Wochen wieder den Podcast runterladen und ihn euch anhören. Dann hört ihr, was wir in 2 Wochen zu erzählen haben. Genau, da gibt's auch wieder Science Frames. Die sind auch jetzt aus Urlaubsgründen entfallen. Die gibt's dann. Wir werden demnächst, in der nächsten Folge vermutlich, werden wir das Rätsel auflösen. Ja, weil Evi hat ja 4 Postkarten geschickt von Science-Fiction-Welten, wo ihr raten solltet, wo sie sich aufgehalten hat. Und der Einsendeschluss, 31. August haben wir, glaube ich, gesagt, ist der Einsendeschluss, oder? Genau. Und das wird jetzt zwischen jetzt und der nächsten Folge passieren, dieser 31. August. Es sei denn, die Welt geht unter, dann nicht. Aber ansonsten wird es den 31. August geben. Und danach werden wir entscheiden oder auslosen, wer die Preise gewinnt, und das werdet ihr in der nächsten Folge
natürlich
erfahren.
Wird es dann erst in der Folge kommen, die wir nach dem 31. August aufnehmen.
Stimmt. Ja, ach Gott, diese Zeit.
Könnte sein, dass es erst die übernächste ist.
Ja, wir müssen auf jeden Fall mal irgendwie Urlaub machen, damit
wir
wieder
nicht
so durcheinander kommen mit unseren Dingen im Kopf.
So ist es.
Und deswegen hören wir jetzt auf.
Headspace. Und drum hören wir jetzt auf und verabschieden uns, wünschen euch noch einen schönen Rest Sommer.
Jawohl, vielleicht sieht man
sich. Bis zum nächsten Mal. Genau, macht es gut.
Tschüss.